NDR Info. Das Forum.
Das Vaterland ist dort, wo die Freiheit ist.
Welch ein Satz. Für Willy Brandt aber war diese Erkenntnis Teil seiner Lebensgeschichte. Als die Freiheit in Deutschland verloren ging, mit Hitlers Machtübernahme 1933, ging der junge Lübecker nach Skandinavien, um von dort aus an Deutschlands Freiheit mitzuarbeiten. Willy Brandts Jahre im Exil sind heute ein Thema hier im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem schauen wir zurück auf die autofreien Sonntage vor 40 Jahren, unvergesslich für alle, die damals über die Autobahnen spazierten. Wir stellen ein neues Museum zur Alltagsgeschichte in der DDR vor und wir beleuchten den Auschwitz-Prozess im Jahr 1963, in dem viele Täter versuchten, ihre Beteiligung auf andere abzuwälzen, was nicht nur Hannah Arendt empörte.
Nun, die Berufung auf Befehl, Eid und dass einem die Verantwortung abgenommen sei, etc., die hat wieder etwas empörend Dummes. Das ist einfach der Unwille, sich je vorzustellen, was eigentlich mit dem anderen ist.
Zuerst aber zu Willy Brandt, der im Dezember 100 Jahre alt geworden wäre. Seine Kanzlerschaft war eher kurz und doch hat Brandt, wie kein anderer Politiker der Bundesrepublik, die Fantasie der Menschen beschäftigt, er hat viele begeistert und wurde von anderen ebenso heftig abgelehnt. Brandt, sagen viele, hatte eine andere Ausstrahlung als die politischen Routiniers und Technokraten um ihn herum, und man darf vermuten, dass dies auch mit seiner Lebensgeschichte zusammenhing, vor allem mit seinen Jahren im Exil. Tim Krohn, unser Korrespondent in Stockholm, erzählt eine Geschichte, die streckenweise wie ein Krimi klingt.
1. April 1933. In Travemünde startet ein Fischkutter in Richtung Lolland in Dänemark. Unter der Plane, versteckt zwischen Tauen und Netzen, hockt ein junger Mann, gerade mal 19 Jahre alt. Er hat 100 Reichsmark in der Tasche, einen neuen Namen und eine Idee im Kopf. Er will etwas tun gegen Hitler und für seine Freunde in der sozialistischen SAPD.
Man hat mich versteckt, der Zoll hat nicht sehr genau nachgeschaut und dann bin ich dort auf dänischer Seite nach Kopenhagen weiter, habe dort Freunde getroffen, einige Tage später nach Norwegen, wohin ich sollte.
Willy Brandt, kurz vor seinem Tod, erinnert sich an den Tag, an dem alles begann. Es war keine Flucht, es war eine ganz bewusste Entscheidung.
Ich lebe in dem Gefühl, sehr früh ich selbst geworden zu sein. Ich war jung. Ich konnte mich leichter zurechtfinden als jemand, der zum Beispiel mit seiner Familie hatte weggehen müssen. Das Vaterland ist dort, wo die Freiheit ist.
Brandt wird gebraucht in Oslo und das tut ihm gut. Die norwegische Sprache saugt er förmlich auf, spricht in kürzester Zeit akzentfrei und flüssig.
Er hatte keine Vergangenheit nachzutrauern. Für Willy Brandt war es ein Einstieg in ein anderes Leben, in eine andere Welt, aber nicht so ein Bruch.
Der deutsch-norwegische Historiker Einhard Lorenz aus Oslo weiß, was er sagt. Lorenz hat die Exiljahre des späteren deutschen Kanzlers bis ins Detail untersucht, mehrere Bücher und Schriften über den Norweger Brandt veröffentlicht.
Er hat sehr viel geschrieben. Er war ein Sprachtalent und das zeigt sich eigentlich schon sehr früh. Seinen ersten kleinen norwegischen Vortrag hat er schon nach wenigen Monaten gehalten.
Der junge Mann aus Lübeck lebt sich ein, schreibt und studiert, knüpft Kontakte. Schneller, viel schneller als andere Immigranten.
Er hat ja gelebt, seine erste Frau war Norwegerin, seine zweite Frau war Norwegerin. Die haben auch Norwegisch in der Familie gesprochen. Und Brandt wird von allen hier in Norwegen, die ihn kannten, die ihn erlebt haben, als ein sehr geselliger, fröhlicher, kommunikativer Mensch beschrieben.
Von dem unnahbaren, zuweilen depressiven Brandt der späteren Jahre ist in Norwegen noch nichts zu spüren. Der junge Brandt in Oslo gilt als neugierig und offen. Dass seine Arbeit auch gefährlich werden kann, er weiß das. Er will nicht kneifen, auch als seine Partei ihn bittet, einen illegalen Auftrag in Deutschland zu übernehmen. Ein Himmelfahrtskommando.
Es war weder Draufgängertum noch übermutig, es war einfach mutig. Brandt hatte einige Bedenken, aber er hat sofort Ja gesagt.
Spätsommer 36. In Berlin sind gerade die Olympischen Spiele zu Ende gegangen. Da reist Brandt mit dem Zug in die deutsche Hauptstadt. Seine Angst, erzählt er später, habe er auf der Fahrt mit Kirschwasser betäubt, so gut es eben ging. Sein falscher Pass ist auf den Namen Gunnar Gaasland ausgestellt. Es ist der Name eines norwegischen Studenten. ob das ausreicht als Tarnung?
Gefährlich wurde es dann, weil er in Berlin dann bekannt gemacht wurde mit norwegischen Studenten, besonders mit einem, der dann etwas aufdringlich wurde. Das war ein Norweger, der sehr stark mit dem Nationalsozialismus sympathisierte und der dann Brandt auch fragte, wo er denn Abitur gemacht hätte. In Oslo. Und Oslo war klein und überschaubar damals, man kannte sich.
Um ein Haar wäre es schiefgegangen. Brandt improvisiert, schafft es tatsächlich, sich herauszuwinden, zumindest etwas Zeit zu gewinnen.
Kurz danach wurde sein Pass auch zur Überprüfung eingezogen und er schrieb dann auch eine Karte, eine kodierte Karte nach Oslo, dass es sein könnte, dass er sehr krank würde. Krankheit war so ein Kodewort für Verhaftung. Wenn das Ganze aufgeflogen wäre, wäre das äußerst gefährlich geworden.
Aber Brandt bleibt gesund. Er hat Glück und kommt wieder raus aus Berlin. Die Nazis, das weiß er jetzt, würden noch für viele Jahre bleiben.
Man schleppte das mit sich, was in Deutschland passiert war, noch passiert. Mehr noch dachte man mit anderen gemeinsam, gerade auch den Skandinaviern nach, über das, was nach dem Krieg werden würde.
9. April 1940. Hitlers Truppen besetzen Norwegen. Willy Brandt wird verhaftet.
Ein Freund von ihm, ein Enkel des Malers Gauguin, lieh ihm dann seine Uniform und Willy Brandt kam in Kriegsgefangenschaft. Also er wurde ja nicht von der Gestapo verhaftet. Und die norwegischen Kriegsgefangenen, die wurden nach ungefähr einem Monat entlassen, bekamen einen Entlassungsschein und er fuhr nach Oslo zurück.
Der Trick mit der Uniform funktioniert. Die Deutschen haben keine Ahnung, mit wem sie es da zu tun haben. Noch, Brandt ist gewarnt, packt seine Sachen und flüchtet weiter nach Schweden. Wieder eine neue Sprache, eine neue Umgebung. Brandt ist aber längst eine Schlüsselfigur unter den Exilpolitikern. Man hört ihm zu, er kann etwas bewegen.
Wir haben zunächst sehr bescheiden von einem Studienzirkel gesprochen, mit schwedischen Gesinnungsfreunden, späteren Ministern, dann eine ganze führende Gruppe derer, die nach dem Krieg die Hälfte der norwegischen Regierung stellten, aber damals im Exil waren in Schweden, auch aus Dänemark. Also schon eine interessante Gemeinschaft von Sozialdemokraten aus kriegführenden Ländern beider Seiten und aus neutralen Ländern.
In Stockholm gründet Brandt zusammen mit anderen Journalisten eine schwedisch-norwegische Presseagentur, die bis zu 70 Tageszeitungen im Land beliefert. Außerdem versucht er, die Linkssozialisten unter den Emigranten behutsam wieder an die SPD heranzuführen. Es sei ihm immer nur um das gegangen, was einmal nach Hitler kommen wird, erzählt der Osloer Historiker Einhard Lorenz.
Es ist charakteristisch für ihn, ein Zeitungsartikel, den er hier mal veröffentlicht hat in Norwegen, der heißt »Hitler ist nicht Deutschland«. Also immer wieder zu betonen, es gibt dieses andere Deutschland. Und in Schweden hat er auch gearbeitet für das freie Norwegen. Also wo er sagt, dass Norwegen und Deutschland sind meine beiden Vaterländer. Und er war der wichtigste Publizist des norwegischen Widerstandes.
Er sei vielleicht sogar der norwegischste von uns allen gewesen, sagt später, weit nach dem Krieg, einer seiner alten Wegbegleiter aus Oslo. Trotzdem blieb er immer auch deutsch bis auf die Knochen, ergänzt Peter Brandt, Willis ältester Sohn. Seelenverwandtschaft oder Zerrissenheit? Wohl beides, sagt Einhard Lorenz, der Historiker. Den Weltbürger Willy Brandt in seinem Exil könne niemand verorten.
Die meisten Menschen denken in viereckigen Boxen. Ne? Da ist der Deutsche, da ist der Norweger. Dass man beides sein kann, das geht in die meisten Köpfe nicht hinein.
Brandt, der Norweger, Brandt, der Deutsche, das war Tim Krohn über die prägenden Jahre Willy Brandts im Exil. Zu welcher Generation jemand gehört, das könnte man wahrscheinlich auch durch eine einfache Frage ermitteln. Erinnern Sie sich an die autofreien Sonntage vor 40 Jahren? Die waren im Grunde kein weltbewegendes Ereignis, aber alle, die sie erlebt haben, werden sich daran erinnern.
Der 25. November 1973, im Feiertagskalender ein Totensonntag, für die deutsche Autonation sogar im übertragenen Sinne, denn auf allen Straßen ist Ruhe.
Ich habe damals in Marburg studiert und kann mich erinnern, dass ich von einer Party etwas frühzeitiger als sonst aufbrechen musste, weil die Straßensperren morgens, glaube ich, um 3 Uhr aufgestellt wurden.
Erinnert sich Axel Schild, heute Direktor der Forschungsstelle für Zeitgeschichte an der Uni Hamburg. 500 Mark Strafe drohen demjenigen, der an diesem Sonntag ohne spezielle Ausnahmegenehmigung unterwegs ist. Die Polizei kontrolliert streng.
Die Fahrzeugpapiere bitte und die Ausnahmegenehmigung bitte. Schwer kriegsbeschädigt, ja, gehbehindert, ja, die Ehemann, ja. Dankeschön. Und Führerschein bitte noch.
Wenn wir nicht zur Beerdigung müssten, dann wären wir heute nicht gefahren.
Ausgenommen vom Verbot sind allerdings geschäftliche Autofahrten mit Nachweis der Handelskammern. Auch private Pkw-Reisen Richtung DDR und West-Berlin sind möglich. Ansonsten aber gilt das Fahrverbot für alle. Erst wenige Tage zuvor hatte Bundeswirtschaftsminister Hans Friedrichs von der FDP verkündet:
Im Bundesministerium für Wirtschaft ist heute eine Verordnung fertiggestellt worden, nach der an den kommenden 4 Sonntagen, nämlich am 25. November, am 2., 9. und 16. Dezember in der Bundesrepublik Deutschland und in West-Berlin die private Benutzung von Kraftfahrzeugen untersagt wird.
Das erste Sonntagsfahrverbot in der Geschichte der Bundesrepublik tritt in Kraft. Es gilt für private Pkw ebenso wie für Motorboote oder Sportflugzeuge. Daneben, ebenfalls ein Novum, verhängt die Bundesregierung ein allgemeines Tempolimit für den Autoverkehr. 100 Stundenkilometer auf Autobahnen, 80 auf Landstraßen. Und tatsächlich geht an den 4 autofreien Sonntagen das Verkehrsaufkommen um mehr als 90% zurück. Ein Radfahrer, damals stundenlang auf der Autobahn unterwegs, berichtet:
Einer ist mir entgegengekommen und 3 haben mich überholt.
Fast mutet es an wie eine Idylle. Scheue Raubvögel lassen sich auf den Autobahntrassen nieder. Historische Pferdefuhrwerke schleichen durch die Verkehrsadern der Innenstädte. Vielerorts flanieren ganze Familien zu Fuß über die leeren Straßen.
Wir genießen es eben, dass auch in der Stadt so wenig Autos fahren. Und die Kinder laufen sogar Rollschuh auf der Straße. Wir finden es sehr angenehm. Wir finden auch die Luft besser.
Insgesamt nehmen die Bundesbürger dieses auf 4 Sonntage im November und Dezember begrenzte Fahrverbot gelassen hin. Für viele bedeutet der Spaziergang auf der Autobahn Spaß und Spektakel. Und doch ist der politische Anlass für die autofreien Tage ein todernster. Nur wenige Wochen zuvor, am 6. Oktober 1973, hatten syrische und ägyptische Truppen Israel angegriffen. Der hohe jüdische Feiertag Yom Kippur gibt diesem Krieg seinen Namen. Die israelische Armee schlägt zurück und auf internationalen Druck hin wird Ende Oktober ein Waffenstillstand geschlossen. Doch in der arabischen Welt ist man damit unzufrieden. Historiker Axel Schild:
Die OPEC war sehr stark von diesen arabischen Staaten auch bestimmt. Und die hatten nun, um ein Druckmittel zu haben in diesem globalen Konflikt, gleichzeitig die Fördermenge etwas reduziert, hatten die Preise angehoben und hatten auch gesagt, also direkte Unterstützer Israels würden von der Förderung ausgeschlossen.
Gegen die USA oder die Niederlande wird sogar ein totaler Lieferboykott verhängt. Die in der OPEC zusammengeschlossenen Ölstaaten, unter ihnen Saudi-Arabien, Kuwait oder der Irak, reduzieren ihre Fördermengen um knapp 5%. Und die Angst, dass die Scheichs den Ölhahn noch weiter zudrehen könnten, lässt den Rohölpreis auf dem Weltmarkt in die Höhe schießen. Er steigt um mehr als 2/3. Die Ölkrise ist da. Bundeskanzler Willy Brandt im Deutschen Bundestag:
Die Lage ist schwierig und sie kann sich noch verschärfen. Wir sehen jedoch nicht tatenlos zu, sondern wir stellen uns den Schwierigkeiten und sind entschlossen, sie zu meistern.
Das politische Druckmittel der arabischen Welt entfaltet seine volle psychologische Wirkung in den vom Öl abhängigen Industriestaaten.
In den USA, das ist später bekannt geworden, gab es ja geheime Pläne auch für eine Invasion in Saudi-Arabien oder Kuwait, um die Erdölproduktion dort unter eigene Kontrolle zu bringen,
sagt Professor Schild. Und auch der deutschen Regierung ist klar, man muss handeln.
Die hauptsächliche Erkenntnis war, man sollte sich von einseitiger Abhängigkeit lösen. Also die Möglichkeiten, vielleicht aus Sibirien etwas zu beziehen, vielleicht auch etwas umzuschichten.
Die eilig verhängten Fahrverbote und Tempolimits seien da eher als improvisierte Notmaßnahme zu sehen, so der Historiker. Immerhin, durch die Beschränkungen verbrauchen die Deutschen im November und Dezember 1973 laut offiziellen Schätzungen bis zu 13% weniger Kraftstoff als normalerweise. Experten wie Helmut Holzapfel, er ist Professor am Institut für Verkehrswesen der Uni Kassel, sehen diese Bilanz allerdings mit Skepsis.
So sehr eindrucksvoll war das Ganze nicht. Es kam natürlich zu Hamsterkäufen sowieso, es kam zu Panikreaktionen teilweise. Das rein energetische war eigentlich nicht so beeindruckend an der ganzen Geschichte.
Schon alleine deshalb, so Holzapfel, weil das Fahrverbot nach und nach durch immer mehr Ausnahmegenehmigungen aufgeweicht wird. Und den radikaleren Schritt, eine Rationierung der Benzin- oder Heizölvorräte, den wagt die sozialliberale Bundesregierung damals nicht. Aber, das wissen auch die Politiker, bleiben die Ölpreise auf hohem Niveau, dann muss die Energieversorgung des Landes in großen Teilen umgebaut werden. SPD-Finanzminister Helmut Schmidt.
Sicherlich werden wir alle mit viel Fleiß daran arbeiten müssen, dass in vielen Produktionen Öl durch Steinkohle, durch Braunkohle ersetzt wird und später auch durch atomaren Strom.
Nicht nur der Bau dutzender neuer Atomreaktoren fällt in die Zeit nach den Sonntagsfahrverboten. Deutschland lässt außerdem strategische Ölreserven anlegen, treibt die Erdölförderung in der Nordsee oder die Entwicklung von Biodiesel voran. Zugleich muss sich die Politik um die negativen wirtschaftlichen Folgen der Benzinverteuerung kümmern. Schon am ersten der vier autofreien Sonntage 1973 klagen Gastronomen, Blumenhändler oder Hoteliers über einbrechende Umsätze, so wie diese Verkäuferin am Hamburger Fischmarkt.
Zu wenig Leute, ich habe noch nichts verkauft. Also das kommt, weil keine Auswärtigen kommen.
In den folgenden Monaten steigen die Arbeitslosenzahlen, weil viele Betriebe ihren Brennstoffverbrauch und damit ihre Produktion drosseln. Die hohen Ölpreise kosten die deutsche Wirtschaft Milliarden. Dabei heben die arabischen Förderländer ihren Teilboykott bereits Anfang 1974 wieder auf, weil Europa sich im israelisch-arabischen Konflikt weitgehend neutral gezeigt hat. Tempolimits oder Fahrverbote sind hierzulande fortan kein Thema mehr.
Sobald nun dieser Druck der Scheichs die Zwangssituation zu Ende war, sagte man, halt, wir wollen doch dies weghaben. Der ADAC startete eine Kampagne, die heute noch bei Politikern nachwirkt. Freie Bürger fordern freie Fahrt.
Erinnert sich Verkehrswissenschaftler Helmut Holzapfel.
Wenn ich ein Auto habe, dann möchte ich es auch gebrauchen können. Und nicht, dass es auf der Straße steht und ich muss mit der Bahn fahren. Ne?
Zu einem energiepolitischen Aha-Effekt, zu einem Bewusstseinswandel in Sachen ressourcenschonender Mobilität, haben Ölschock und die autofreien Sonntage nur bei wenigen kritischen Verbrauchern geführt. Nicht aber in der breiten Bevölkerung.
Und dass die Regierung jetzt logischerweise hingegangen ist und hat die Beschränkung teilweise, sprich das Sonderfahrverbot, wieder aufgehoben, noch eine logische und natürlich auch erfreuliche Sache.
Ich meine, ist alles zu viel Wind gemacht worden drum. Sprit ist ja nur da.
Dessen Preis allerdings fällt nie wieder unter das Niveau der Ölkrise von 1973. Dem Jahr, als Deutschland seine damalige Abhängigkeit vom arabischen Erdöl zu spüren bekam, mit einem sprichwörtlichen Totensonntag auf seinen Straßen.
Christoph Rasch über die autofreien Sonntage 1973 und die politischen Hintergründe, die zu dieser Maßnahme geführt haben. NDR Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Viele Täter aus der Hitlerzeit sind nach 1945, man weiß es, praktisch ungeschoren davongekommen. Manche gingen ins Ausland, vor allem nach Südamerika. Andere haben sich als scheinbar brave Bürger in die bundesdeutsche Nachkriegsgesellschaft eingefädelt. Einige immerhin wurden dann doch vor Gericht gestellt, vor 50 Jahren im Frankfurter Auschwitz-Prozess.
20. Dezember 1963, vier Tage vor Weihnachten, beginnt der größte Strafprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte.
Die Verhandlung wurde im Schwurgericht am Landgericht in Frankfurt am Main ist eröffnet.
Verhandelt wird unter der Leitung des Vorsitzenden Richters Hans Hofmeier im Frankfurter Römer. Gerichtsgebäude sind für ein Verfahren dieser Größenordnung nicht gewappnet. Mit 20 Angeklagten, rund 30 Juristen, Polizisten, Zuschauern und rund 100 Journalisten aus aller Welt. Darunter Axel Eggebrecht, der damals den Hörern im NDR berichtet.
Gewiss, es gab viele Einzelverfahren in den letzten Jahren. Der Auschwitz-Prozess erst wird wahrhaft exemplarisch sein können. Hier wird noch einmal das ganze Ausmaß des Grauenhaften sichtbar werden. Das System wird deutlich werden.
Hans Hofmeier, Marinerichter in der Nazizeit, der sich aber offenbar nichts hat zu Schulden kommen lassen, wird die kommenden 20 Monate das Verfahren leiten.
In dieser Sache werden folgende Angeklagten aufgerufen. Angeklagter Mulka, Höker, Boger,
Aufseher, Ärzte, Sanitäter, Lagergestapo, Angeklagte aus allen SS-Dienstgraden und allen Bevölkerungsschichten, Arbeiter, Handwerker, Kaufleute bis zum Akademiker. Eindrücke des NDR-Reporters Eckebrecht.
Mulka, der bessere Herr, Boger, der rabiate Vollstrecker, Broat, der SS-Intellektuelle, den gab es ja auch, das vergessen wir oft.
Vom untersten SS-Handlanger, der Menschen durch Phenolinjektionen mitten ins Herz tötete, bis hinauf zum Lageradjutanten, der quasi am Schreibtisch den Massenmord verwaltete, sie alle bestreiten und leugnen ihre Schuld am systematischen Völkermord im Vernichtungslager Auschwitz. Selbst dann noch, als sie von Zeugen zweifelsfrei identifiziert und überführt werden. Beispielsweise der SS-Lagerapotheker Viktor Capesius. Der Zeuge Mauritius Berner, ein jüdischer Arzt, kannte ihn schon von früher, als er an Pfingsten 1944 an der berüchtigten Rampe plötzlich von seiner Familie getrennt wurde. Er bat ihn um Hilfe, wenigstens seine 9-jährigen Zwillinge bei ihm zu lassen. Capesius holte die beiden Mädchen und zeigte sie KZ-Arzt Mengele. Doch der war an den 2-eigen Zwillingen nicht interessiert.
Dr. Capesius sagte, also dann müssen Sie zurückgehen in Ihre Reihe. Und meine Frau und meine 3 Kinder sind wieder an diesem Weg weitergegangen. Ich begann zu schluchzen und er sagte mir auf Ungarisch, Neschirion, weinen Sie nicht. Die gehen nur baden, in einer Stunde werden sie sich wiedersehen. Da schrie ich noch meiner Frau und meinen Kindern Ungarisch nach und bin wieder zu meiner Gruppe zurückgegangen. Nie habe ich sie mehr gesehen.
Der Zeuge Mauritius Berner, der an einem Tag seine ganze Familie verlor, konnte die Perfidie der Situation damals nicht im geringsten erahnen.
In dieser Sekunde war ich sogar in der Seele dankbar dem Dr. Capesius. Ich dachte, er wollte mir etwas Gutes tun. Nur später habe ich erfahren, was das bedeutet hat, Zwillingskinder dem Dr. Mengele in der Hand zu geben zu seinen Experimenten.
Der alte Bekannte reagiert selbst jetzt kaltblütig und behauptet, er sei zu der Zeit gar nicht in Auschwitz gewesen. Eine Lüge, wie man ihm später nachweist. Wilhelm Boger, den Zeugen als Satan des Lagers bezeichnen, legt erst nach hartnäckiger Befragung durch einen Richter ein Teilgeständnis ab. Es geht um Hinrichtungen an der sogenannten Schwarzen Wand in Auschwitz durch Boger und seinen Vorgesetzten Grabner.
Ist da nie vorgekommen, dass der Grabner einfach befohlen hat, jetzt muss der einfach die Erschießung vornehmen?
Das ist wohl vorgekommen.
Das ist wohl vorgekommen.
Ja, es sind, ich möchte das als Mut und Gehorsamsproben, die er dem Einzelnen oder anderen auferlegt.
Schließen Sie sich dabei aus oder müssen Sie sich dabei einschließen?
Ich schließe mich dabei ein.
In wie vielen Fällen haben Sie Erschießungen durchgeführt?
In einem einzigen Fall 2-mal.
Mehr als 100 Morde und weitere Exzesse, auch durch Folterinstrumente, werden ihm später nachgewiesen. 350 Zeugen hört das Gericht in gut 1,5 Jahren. Deren Aussagen sowie weitere Mitschnitte des Prozesses hat das Fritz-Bauer-Institut kürzlich ins Internet gestellt. Ohne den Namensgeber des Instituts, den hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, hätte es den Auschwitz-Prozess nie gegeben. Der Sohn jüdischer Eltern, der selbst im KZ interniert war, wollte, dass alle ihre Verantwortung am Holocaust begreifen und Lehren daraus ziehen.
Wir alle in Deutschland müssen doch erkennen, es gibt Grenzen, die jeder sieht, fühlen muss. Hab Achtung vor deinen Mitmenschen. Und das Hass in welcher Form auch immer, Menschenhass, Rassenhass zu solchen Dingen wie Auschwitz führt und eigentlich nur überwunden werden kann durch Brüderlichkeit und Nächstenliebe.
Ausreden der Angeklagten, die nur kleine Rädchen zufällig oder gar zwangsweise in der SS gewesen sein wollen und nicht anders gekonnt hätten, widerlegte Bauer.
Objektiv gibt es bis zur Stunde keinen Fall, in dem jemand in das KZ oder etwa zum Tode verurteilt worden wäre, wenn er Nein gesagt hätte. Es gibt bis jetzt keinen Fall.
Die Philosophin Hannah Arendt, die vor den Nazis in die USA fliehen musste und später den Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem beobachtet hatte, nannte es die Banalität des Bösen.
Nun, die Berufung auf Befehl, Eid und dass einem die Verantwortung abgenommen sei, etc., die hat wieder etwas empörend Dummes. Da ist keine Tiefe, das ist nicht dämonisch, das ist einfach der Unwille, sich je vorzustellen, was eigentlich mit dem anderen ist. Und das habe ich eigentlich gemeint mit der Banalität.
Auch das Schwurgericht im Frankfurter Auschwitz-Prozess ist empört. Wie schamlos die Täter über ihre sogenannte Arbeit sprechen, deren einziger Zweck die Vernichtung von Menschen war. Bis auf 3 werden alle anderen 17 als Mörder oder Mordgehilfen schuldig gesprochen und zu zeitlich befristeten bis zu lebenslangen Zuchthausstrafen verurteilt. Die unfassbare Dimension des Völkermords stieß an die Grenzen des Strafrechts. Richter Hans Hofmeier ist hörbar ergriffen, als er am 20. August 1965 den Auschwitz-Prozess beendet.
Es wird wohl mancher unter uns sein, der auf lange Zeit nicht mehr in die frohen und gläubigen Augen eines Kindes sehen kann, ohne dass im Hintergrund und im Geist ihm die hohlen, fragenden und verständnislosen, angsterfüllten Augen der Kinder auftauchen, die dort in Auschwitz ihren letzten Weg gegangen sind.
Bewegende Worte des Vorsitzenden Richters im Auschwitz-Prozess vor 50 Jahren. Das war ein Rückblick von Claudia Venor. Zum Schluss der Sendung jetzt noch ein kurzer Gang durch ein neues Museum in Berlin. Sein Thema ist die Alltagskultur in der ehemaligen DDR. Also vieles von dem, was später zu einer Art Trabi-Seligkeit verklärt wurde, und auch die 1000 Wege, auf denen viele DDR-Bürger versucht haben, sich ihre eigene kleine Nische im Arbeiter- und Bauernstaat zu schaffen.
Eine Original-Datsche mit einem verrosteten, selbstgebastelten Rasenmäher davor. Drinnen steht ein Tischventilator im Regal, der Antrieb steckt in einem Tee-Ei. Die Menschen in der DDR waren erfinderisch, wenn es darum ging, den Mangel zu kompensieren. Das zeigt auch der Trabi mit Zeltaufbau, mit dem ein Bürger den Traum vom eigenen Auto mit dem Urlaubsidyll außerhalb der offiziellen Ferienheime verband. Das und viele Kuriositäten mehr zeigt die Ausstellung Alltag in der DDR in der Kulturbrauerei am Prenzlauer Berg. Sie wurde von der Stiftung Haus der Geschichte in Bonn erarbeitet, die in Berlin bereits im Tränenpalast am Bahnhof Friedrichstraße eine Schau zeigt. Mit 9 Museumsräumen in Berlins Szeneviertel eröffnet sie eine zweite Dépendance in Berlin. Hier soll die Geschichte der untergegangenen DDR neu erzählt werden, Stiftungspräsident Hans-Walter Hütter.
Wir zeigen das Spannungsverhältnis zwischen der Ideologie in der SED-Diktatur und dem alltäglichen Leben. Aber auch, wie die Menschen mit diesen engen, staatlich gesetzten Rahmenbedingungen umgegangen sind, um ihr Leben ein wenig angenehmer, vielleicht auch ein wenig bunter zu gestalten.
Bunt geht es durchaus zu in dieser Ausstellung. Da wird etwa mit einem Großfoto gezeigt, dass der Aufruf der Partei, zum 1. Mai die Häuser zu schmücken, Farbe ins triste Stadtbild brachte. Daneben ein Originalkiosk mit unterschiedlichen Zeitungen und Zeitschriften, doch die Überschriften geben fast gleichlautende Parteiparolen wieder. Eine Kulisse simuliert eine Gaststätte mit typischem Mobiliar. Am Tisch hört man, wie die Wirtin die Vielfalt der Speisekarte lobt, Bockwurst in allen Variationen. Zur Ausstattung von Gaststätten und Kantinen gehörte auch das berühmte Stapelgeschirr, ein Klassiker der DDR-Produktpalette. Es stammt aus der Sammlung Industrielle Gestaltung, die vom Haus der Geschichte übernommen wurde. Eine Ausstellung zum DDR-Design am selben Ort musste 2005 schließen. Nur ein kleiner Teil der Sammlung ist jetzt auch in der neuen Ausstellung zu sehen. Mike Lukasch, Leiter der Berliner Zweigstelle.
Bei uns stehen die Produkte nicht in einem Designkontext, also in einer Reihe von Entwicklungen, in dem Falle sagen wir jetzt mal von Kannen oder von Gebrauchsgeschirr, sondern es geht natürlich uns hier um die Frage, in welchem Kontext ist das benutzt worden und nicht um die Frage, wie ist es entwickelt worden. In dem Beispiel geht es uns tatsächlich um den öffentlichen Raum, es geht um eine Gaststätte, es geht um Alltag in der DDR und dass die Gegenstände wirklich benutzt worden sind. Und das ist eigentlich das, worauf wir hinweisen.
Die Allgegenwart des Staates macht die Ausstellung überall zum Thema. Nicht zuletzt durch Propagandaplakate, die den Kontrast zur geliebten Wirklichkeit verdeutlichen sollen. Das wirkt auf die Dauer doch ein wenig holzschnittartig. An dem Widerspruch zwischen Glücksversprechen und Mangelwirtschaft ist die DDR schließlich gescheitert. Das ist die Botschaft dieser Ausstellung. Dass es auch Menschen gab, die nicht mehr Konsum, sondern ihre demokratischen Rechte einforderten, wird nur am Rande erwähnt. Sie waren es jedoch, die den Untergang dieses Staates in Gang setzten.
Eine neue Dauerausstellung in Berlin zum Alltag in der DDR, das war Sigrid Hoff mit ersten Impressionen. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.